Willkommen zurück bei Was Bitcoin bringt, dem Bitcoin-Podcast aus Wien, präsentiert von Coinfinity. Mein Name ist Nico und ich freue mich heute, euch den Robin Linus im Podcast vorstellen zu können. Er ist der Autor des BitVM White Papers, das gerade seine Runden macht, 8 Seiten, die neue Funktionen auf Bitcoin bringen könnten, die bei der Scalability und bei der Privacy helfen sollen und die seiner Meinung nach auch dafür sorgen werden, dass ja, Coins wie Ethereum weiter an Boden verlieren, weiter an Bedeutung verlieren, denn er ist der Meinung, dass alles, was bei anderen Coins ausprobiert wird und funktioniert, auf Bitcoin kommen wird und sein BitVM ist da ein Schritt. Er hat mit Core-Entwicklern gesprochen und er hat auch eine ganz konkrete Vorstellung davon, wie es ja, in der Zukunft aussehen soll, warum Fiat Money korrumpiert und Bitcoin die Lösung ist. Das ist ein bisschen ein technisches Gespräch, aber ich habe nicht davor zurückgeschreckt, auch naive Fragen zu stellen, um es so klar wie möglich zu machen, was er mit BitVM hier vorstellt, wie auch generell Bitcoin-Entwicklung funktioniert und warum er so motiviert ist, aus Bitcoin mehr zu machen, aus Bitcoin die Zukunft unseres Geldsystems zu machen. Viel Spaß bei diesem Gespräch. Ich freue mich heute fast schon einen Überraschungsgast bei Was Bitcoin bringt, willkommen zu heißen. Servus Robin.
Hi.
Der Robin Linus, du bist der Autor des White Papers, das gerade seine Runden gemacht hat. Und bist gerade aus Amsterdam zurückgekommen. Robin Linus, hast du mir gerade erklärt, sind deine beiden Vornamen, ist das richtig?
Ja.
Du musst mehr als ein Wort antworten, wenn ich dich was frage.
Ja, sind meine beiden Vornamen. Nachnamen verrate ich erstmal nicht. Ich glaube, wenn man es voll drauf anlegt, wird man es auch im Internet finden irgendwie, aber Robin Linus, das sind meine beiden Vornamen. Ich habe noch einen anderen Vornamen, aber auch den verrate ich jetzt erstmal nicht.
Verrätst du uns ein bisschen was anderes über dich? Weil ehrlich gesagt, als White Paper aufgetaucht ist, ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, ich habe gesehen, du warst in Innsbruck, hast dort einen Vortrag gehalten, ich war Moderator in Innsbruck, aber wir sind uns nicht über den Weg gelaufen. Was ist deine Story?
Ja, ich habe Informatik studiert, ich weiß jetzt nicht genau, wie sehr ich da ins Detail gehen soll. Insgesamt habe ich mich halt immer schon sehr so halt für Usability interessiert und dann irgendwann und halt auch fürs Geldsystem auch sehr, sehr stark. Vor 10 Jahren oder so, also schon bevor es das ungefähr 2008, als diese Finanzkrise war, da wurde mir klar, das Finanzsystem ist ein Betrug. Das Fiat-Geld ist ein Betrug. Ja, Bitcoin hatte ich da aber überhaupt nicht verstanden. Mir hat das mal damals 2011 oder so jemand erklärt. Und das hatte ich überhaupt nicht verstanden. Hybris hauptsächlich, würde ich sagen, so, dass ich gedacht habe, ja, nee, das kann ja nichts sein. Und es war halt einfach, dass ich es nicht verstanden hatte und deswegen abgelehnt hatte. Und da habe ich halt an verschiedenen Sachen auch gearbeitet. Und dann 2016 bin ich da wieder zurückgekommen und habe dann angefangen, meine ersten Bitcoin-Wallets zu basteln. Und dann hatte ich erstmal noch eine Shitcoin-Phase, die ich dann glücklicherweise relativ schnell überwunden hatte. Und dann seitdem arbeite ich halt hauptsächlich an Bitcoin. Und das, was eigentlich so mein Hauptjob ist, dass ich an ZeroSync arbeite und wir wenden Zero-Knowledge-Proofs auf Bitcoin an, insbesondere halt für Kompression und um Bitcoin skalierbarer zu machen, um es auch zugänglicher zu machen.
Das war auch dein Vortrag, glaube ich, bei der BTC23, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe mir natürlich inzwischen angeschaut, aber ich habe nur jedes zweite Wort verstanden.
Ja, diese Zero-Knowledge-Proofs sind auch wirklich ein bisschen Mondmathematik. Ne? Also das ist schon ein bisschen abgespacedes Zeug. Und obwohl ich jetzt schon eine Weile damit arbeite, ist es immer wieder krass, wenn ich mir klar mache, dass man damit halt wirklich unendliche Mengen an Computation, an Berechnung komprimieren kann auf quasi negligible size, sag mal. Ne? Also man kann halt sowas nehmen wie die Blockchain, 600 Gigabyte und komprimiert die dann in den Beweis rein, dass der kleiner ist als 1 Megabyte. Und diese Form der Kompression ist halt wirklich mind-blowing. Also.
Und jetzt bist du aber quasi in der Bitcoin-Welt nochmal aufgeschlagen mit deinem White Paper BitVM Compute Anything on Bitcoin, hat genau 8 Seiten, das PDF, und wir haben alle versucht, es zu interpretieren, aber wenn ich direkt mit der Quelle reden kann, dann werde ich dich bitten, mir zu sagen, worum es da geht.
Ja, also das Thema halt von Smart Contracting oder Turing Complete Smart Contracting, so wie man das halt auf anderen Chains hat, das ist ja relativ groß in der Altcoin-Welt. Und naja, auch wenn ich persönlich sagen würde, die wirklich sinnvollen Use Cases kann man an einer Hand abzählen, bin ich trotzdem der Meinung, dass es halt gut ist, expressivere Smart Contracting-Möglichkeiten auf Bitcoin zu haben, insbesondere halt letztendlich, um Bitcoin zu skalieren. Also ich persönlich träume davon, dass wir es halt schaffen, dieses System so weit zu skalieren, dass wir halt Millionen von Transaktionen abwickeln können auf Bitcoin und dass im Prinzip alle Transaktionen weltweit Bitcoin-Transaktionen sein können. Und das ist, denke ich, das Ziel, worauf wir hinarbeiten sollten langfristig mit Bitcoin. Denn, bisher geht es halt noch nicht so ganz. Auch das Lightning-Netzwerk skaliert nicht so perfekt, wie wir das gerne hätten. Ist natürlich toll, ne? Also das Lightning-Netzwerk, ich bin sehr begeistert davon, aber es hat halt seine Limitierung und ich denke, da kommen wir nur drüber hinweg, wenn wir halt expressivere Smart Contracts haben, die dann halt auch so Sachen erlauben, wie zum Beispiel, dass man Bitcoin bridgen kann auf Sidechains, so dass man halt noch eine zweite Chain hat, auf der man dann auch mehr experimentieren kann, auf der man mit Privacy experimentieren kann, wo man mit kompakteren Transaktionsformaten experimentieren kann, um ja dann halt letztendlich auf einem Second Layer halt mehr experimentieren zu können und halt an diesem Ziel zu arbeiten, an diese Millionen von Transaktionen zu kommen.
Also wenn wir jetzt sagen, all diese Anwendungen, das hast du schon erwähnt, für die wir jetzt unter Anführungszeichen Altcoins brauchen, sind dank der Einsichten aus deinem White Paper theoretisch auf Bitcoin möglich. Ist das eine korrekte Zusammenfassung?
Ja, das würde ich so sagen. Also es ist nicht so, dass das jetzt alles auf einmal plötzlich gelöst ist, aber ich würde sagen, dass wir da auf jeden Fall einen neuen Design Space aufgemacht haben, der halt wirklich ganz viele neue Dinge ermöglicht, für die wir gedacht haben, dass wir dafür einen Softfork brauchen. Und es ist jetzt schwierig zu sagen, wo genau da die Grenzen sind und wie viel wir damit machen können, aber es scheint so zu sein, dass wir halt doch sehr viele interessante Sachen damit machen können und dass es auf jeden Fall sehr wertvoll ist, jetzt halt mehr Manpower und halt mehr Ressourcen zu investieren, um zu explorieren, was jetzt möglich ist in diesem Design Space.
Wenn du sagst Design Space, wenn du sagst White Paper, wie funktioniert sozusagen die Entwicklung auf Bitcoin? Du hast dir eine Idee, du schreibst das auf, du schickst es raus in die Welt und dann sagen die anderen Entwickler, sagen, ah, das ist interessant, auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen, das probieren wir jetzt mal aus. Oder kannst du das einem Laien wie mir erklären?
Wie genau funktioniert das? Also Richard Feynman, der hat mal so schön gesagt, das Schwierige ist, sich nicht selbst zu veräppeln und es ist so einfach, sich selbst zu veräppeln und deswegen, wenn man so eine Idee hat, ist halt wichtig, dass man die irgendwie aufschreibt und dann mit der Welt teilt, weil wenn sie 99% richtig ist, dann ist sie quasi wertlos, weil das 1%, was halt nicht richtig ist, führt dann dazu, dass es halt am Ende nicht funktioniert. Und deswegen muss es halt ganz richtig sein. Und deswegen muss man es natürlich irgendwie mit der Welt teilen. Und deswegen habe ich versucht, das halt jetzt irgendwie ganz kompakt aufzuschreiben und halt irgendwie auf die Essenz runterzubrechen. Weil, wenn man es komplett aufschreibt, dann ist es halt auch wieder zu überwältigen. Und die meisten Leute haben halt auch nicht die Zeit, das komplett dann zu durchsteigen. Deswegen habe ich versucht, irgendwie das runterzubrechen auf die Essenz. Ja, und das habe ich dann halt jetzt insbesondere halt dann auch auf der Mailingliste mit halt den Core-Developern geteilt. Und ja, und dann bekommt man halt sehr viel wertvolles Feedback, wenn es eine interessante Idee ist.
Und wie ist das Feedback bisher? Du hast sicher auch in Amsterdam mit vielen Leuten geredet. Verlässlich, ehrlich und authentisch. So stelle ich mir meinen Bitcoin-Broker vor und Coinfinity deckt diese Werte wirklich voll ab. Egal ob Sparplan oder Einmalkauf, egal ob kleiner Sparer, großer Investor oder Firmenkunde, niemand ist so kompetent und erfahren wie das Team in Graz. Dort gibt es ein Geschäft, wo man jederzeit vorbeikommen kann, um über Bitcoin zu plaudern. Aber natürlich ist Coinfinity von überall erreichbar, per App und Website. Bringing Bitcoin to the people seit 2014. Und jetzt erst recht. Gleich reinschauen bei coinfinity.co.
Überwältigend, also das ist schon ja, also es ist sehr, sehr viele Leute sind darauf aufmerksam geworden. Eigentlich alle meine Helden, so, die ich so kenne, kennen das Paper. Und all die Leute, die so meine Vorbilder sind hier in dem Bitcoin-Feld, haben irgendwas dazu gesagt. Und die meisten finden es cool. Und das ist für mich auf jeden Fall ein großer Moment in meiner Bitcoin-Karriere.
Kannst du, ich habe jetzt gerade nachgesehen, also das Original Bitcoin Whitepaper hat 9 Seiten, wenn man die Referenzen mitzählt, deines hat 8, ist das Absicht? Also die Länge schon, oder?
Also es war schon so, dass ich das Bitcoin Whitepaper tatsächlich auf dem zweiten Screen offen gehabt habe, während ich mein Whitepaper geschrieben habe und quasi wirklich so ein bisschen mir die Form abgeguckt habe und gedacht habe, okay, kann ich da irgendwie das kopieren, weil also ich tue halt berufsmäßig auch relativ viel Forschungspaper lesen und ich habe noch nie was gesehen, was halt da rankommt an diese Succinctness, also an diese so kurz und knapp so eine mächtige Idee auf den Punkt zu bringen. Das ist unglaublich beeindruckend, wie das Bitcoin White Paper geschrieben ist. Und natürlich ist es dann halt für mich ein Vorbild gewesen und habe ich versucht, das ein bisschen zu imitieren.
Man sieht es nämlich, und das ist also dieses Schreiben und etwas in Format bringen, da kann ich noch mithalten, inhaltlich, was die Computerei sozusagen betrifft, nicht. Aber wir wollen es trotzdem versuchen. Kannst du mir in erklären, was genau du vorschlägst oder was sozusagen dein zentraler Durchbruch oder deine zentrale Einsicht ist, wie man Bitcoin nutzen könnte, wie in diesem White Paper vorgeschlagen?
Jein, also ich kann es mal versuchen. Und zwar eine Möglichkeit, wie man so den Kerngedanken hinten dran verstehen kann, ist, es ist viel leichter, eine Rechnung zu verifizieren, als sie selber auszurechnen. Oder im Allgemeinen häufig ist es so, dass man leichter eine Rechnung verifizieren kann, als sie selber auszurechnen. Und das wird einem zum Beispiel klar, wenn man sich Quadratwurzeln anguckt. Ja. Der Algorithmus, um eine Quadratwurzel zu berechnen, also jetzt die Wurzel aus 12 oder sowas, der ist relativ kompliziert. Aber die Umkehrfunktion, das Multiplizieren von zwei Zahlen, ist relativ einfach. Das bringen wir Kindern schon in der Grundschule bei. Und das führt halt dazu, dass man zum Beispiel, wenn du jetzt verifizieren willst, was die Quadratwurzel von 12 ist, dann könnte ich dir einfach das Ergebnis geben. Ich rechne das aus für dich und dann gebe ich dir das Ergebnis und du nimmst dann einfach das Ergebnis und multiplizierst es mit sich selbst und dadurch musst du eine sehr viel einfachere Operation machen, als wenn du selber die Quadratwurzel berechnen würdest. Und das zeigt halt, dass man halt leichter verifizieren kann, als man selber ausrechnen kann. Und diese Erkenntnis, die ist halt prinzipiell relativ fundamental für verschiedene Sachen in der Informatik. Und die wende ich quasi auf Bitcoin Script an. Also Bitcoin Script ist diese Smart Contracting Language, die halt in Bitcoin-Transaktionen möglich ist. Und die ist halt bewusst limitiert. Also Satoshi hat damals sich ziemlich bewusst scheinbar entschieden dafür, die nicht Turing vollständig zu machen, also allgemein halt sehr einfach zu halten, um halt insbesondere halt auch Einfachheit ist halt häufig gut für Sicherheit. Ne? Je komplexer Dinge sind, desto wahrscheinlicher gibt es irgendeinen Edge Case, der halt schwierig ist. Und deswegen ist es halt schön, Sachen einfach zu halten und deswegen hat Satoshi Bitcoin Script einfach gehalten. Und dass Bitcoin Script so einfach ist, hat halt aber auch dann den Nachteil, dass es eben nicht so ausdrucksstark ist. Und jetzt ist quasi die zentrale Erkenntnis von meinem Paper ist, dass man halt clevere Hacks machen kann, sodass man dann halt dieses Spiel spielen kann, dass halt jemand einfach eine Behauptung macht und sagt, die Rechnung ist, das ist das Ergebnis der Rechnung. Und wenn er lügt und das nicht stimmt, dann kann man halt relativ einfach denjenigen widerlegen und ihn dann halt bestrafen dafür, dass er gelogen hat, dass er ja, halt eine Ausführung gemacht hat, die falsch war. Das ist relativ ähnlich zum Lightning-Netzwerk in seinem simpelsten Fall, wo es halt auch solche Bestrafungsmechanismen gibt, dass man sagt, okay, ich nehme erstmal an, alle sind ehrlich und damit es dann auch wirklich so ist, gibt es dann halt eine zweite Klausel in diesen Verträgen, die dann halt sagt, ja, wenn man halt nicht ehrlich ist, dann verliert man sein Geld. Und im Prinzip ist das so der Kern hinter der BitVM, dass man halt sagt, okay, Leute, machen einfach eine Behauptung, sagen, die Rechnung ist so ausgegangen und wenn das halt gelogen war, dann kann man sie sehr einfach widerlegen.
Ich muss jetzt diese blöde Frage stellen, ist BitVM einfach das Gegenstück zur Ethereum Virtual Machine? Ist das das, wofür es steht?
Ja, ist schon ganz klar daran angelehnt oder allgemein ist ja dieses Wort VM überall auf allen Smart Contracting Plattformen ist immer die VM das Herzstück und ja, dann dachte ich halt, das ist halt angelehnt an all die anderen VMs, die es da so gibt, dann halt jetzt die BitVM mach und das ist halt auch so ein Wortspiel, weil halt meine VM die zerlegt halt alles auf Bit-Ebene, also wirklich auf Nullen und Einsen, so wie ein Computer halt auch, wie ein Prozessor halt am Ende rechnet, wirklich mit Nullen und Einsen. Und die nennt man ja Bits. Und dann dachte ich halt so, das ist ein gutes Wortspiel zu sagen, ja, die Bit-VM.
Du hast am Anfang was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, diese ganzen Anwendungsfälle für Altcoins, du bist dir gar nicht sicher, welche davon wirklich Sinn machen. Das heißt,
im Gegenteil, ich bin sogar der Meinung, dass die meisten keinen Sinn machen.
Ich auch. Deswegen, also, das heißt,
ich bin der ganz klaren Meinung, dass Ethereum zum Beispiel ist eine unregulierte Bank, meiner Meinung nach. Es kann einen Wert haben, aber technisch gesehen ist es für mich völlig uninteressant, weil technisch gesehen wäre es halt viel sinnvoller, das auf einer zentralisierten Datenbank laufen zu lassen. Nur ist das halt illegal und deswegen wird halt Blockchain obendrauf geschmissen, um das Ganze halt zu verschleiern. Aber technisch gesehen ist das halt Unsinn.
Mit dieser BitVM wird das Bitcoin auch zu einer Bank, also zu einer dezentralen Bank machen oder ist das zu einfach gesagt?
Nee, also das ist ganz was anderes meiner Meinung nach. Also per se lässt sich Bitcoin ja nicht ändern, so einfach. Das ist ja der Riesenunterschied erstmal. Das halt Ethereum, da gibt es halt eine Handvoll Leute und wenn die das ändern wollen, dann können die das ändern. Und in Bitcoin gibt es das nicht. Da ist das sehr, sehr, selbst einflussreiche Leute, wie jetzt zum Beispiel jemand wie Adam Back oder Blockstream im Allgemeinen, ist nicht so, dass die mit den Fingern schnipsen können und dann jetzt einfach Bitcoin verändern können. Ganz im Gegenteil. Wenn die das versuchen würden, die würden sich ruinieren damit. Und das ist halt was fundamental anderes, dass dieses System derart dezentralisiert ist, dass es halt keine Partei gibt, die darüber herrscht, wie halt bei allen Altcoins. Und deswegen ist das für mich erstmal was ganz anderes. Und die zweite Frage, die zielt ja halt darauf ab, hey, tue ich jetzt hier Shitcoins auf Bitcoin bringen? Und da würde ich ganz klar sagen, nein, auf gar keinen Fall ist das jetzt durch meine Sache ermöglicht worden, weil wir haben schon Shitcoin-Möglichkeiten auf Bitcoin. Wir hatten schon seit Ewigkeiten den Omnilayer, wir haben Counterparty, wir haben RGB, wir haben Taro und all diese Protokolle sind dazu da, dass man halt Tokens auf Bitcoin macht. Und damit kann man eh schon alles machen, was man mit Ethereum-Tokens machen kann, also rein technisch gesehen. Ich weiß nicht, wie weit das implementiert ist jetzt im Detail, aber prinzipiell dieser ganze Token-Layer, das kann man alles heute schon auf Bitcoin machen. Das wirklich Komplizierte ist, dass man halt nichts Expressives mit Bitcoin selber machen kann. Also BTC, diese Währung, ist halt nicht so ausdrucksstark. Und BitVM macht BTC mehr ausdrucksstark. Und daher hat das nichts zu tun mit Altcoins oder mit Tokens.
Ich denke mir immer auch, wenn man sich überlegt, beispielsweise Ordinals und solche Geschichten, ich denke mir immer, okay, wenn Altcoin-Anwendungen auf Bitcoin möglich werden, dann ist das eigentlich der ultimative Lackmustest, ob diese Anwendungen überhaupt Sinn machen oder nur quasi zur Selbstbeschäftigung dieser Altcoin-Community genutzt werden. Weil wenn es Sinn macht, dann wird man das auf Bitcoin versuchen. Aber dann ist immer die Frage, macht es mehr Sinn, als Bitcoin in seiner reinsten Form quasi zu nutzen? Kannst du mir, damit man ein Gefühl dafür bekommt, für BitVM einen Anwendungsfall nennen, wo du sagst, okay, das würde deiner Meinung nach Sinn machen?
Ja, also Bridges finde ich ganz wichtig. Also ich denke, langfristig werden wir halt schon mit Sidechains skalieren, dass wir halt den Mainlayer haben und dann haben wir drumherum viele Sidechains, die dann idealerweise halt einen Trustless Pack haben, also eine Trustless Bridge, sodass man halt Bitcoins von dem Mainlayer auf Sidechains portieren kann, beamen kann, ohne dass man halt irgendeiner dritten Partei vertrauen muss, sondern dass das halt alles auf Smart Contract Ebene läuft.
Und was passiert dann auf diesen Sidechains?
Ja, erstmal, dass man halt viel, viel mehr Transaktionen abwickeln kann. Also ich habe gesagt, wir hätten gern irgendwie Millionen von Transaktionen, dass wir Millionen von Bitcoin-Transaktionen abwickeln können. Und ja, wenn wir das mit Lightning machen wollen würden, dann wird das halt auch bedeuten, wir brauchen Milliarden von Channels, um alle Menschen onzuboarden. Und das geht nicht so einfach auf dem Main-Layer. Aber wenn wir halt Sidechains hätten, dann hätten wir quasi endlos viel Block-Space und könnten halt ja beliebig viele Lightning-Channels für beliebig viele Menschen erzeugen. Und das, finde ich, ist halt ein sehr interessantes Thema. Also Scalability im Allgemeinen. Und das zweite große Thema ist halt Privacy, dass man mit ein bisschen modernerer Kryptographie kann man halt Sidechains haben, die dann halt perfekte Privacy bieten. Das bedeutet, alle Beträge sind verschlüsselt und halt auch der ganze Transaktionsgraph ist verschlüsselt. Also woher ein Coin kommt, ist auch verschlüsselt. Und ja, dann hätte man halt das Beste aus beiden Welten. Ne? Dann hat man Skalierbarkeit und Privacy. Und das sind, glaube ich, so die zwei Haupteigenschaften, die uns bisher noch fehlen, um Bitcoin wirklich global überall als Währung nutzen zu können.
Okay, das ist wirklich faszinierend. Das heißt, in Wahrheit geht es nicht darum, jetzt irgendwie Smart Contracts im Sinne von DeFi etc., was wir jetzt auf Ethereum und anderen Coins sehen, auf Bitcoin zu bringen, sondern wirklich eine Skalierungs- und Privacy-Lösung liegt da jetzt auf dem Tisch.
Ja, man kann vieles damit machen, aber ich das ist halt das, was mich selber interessiert. Bitcoin als Währung, das ist das, was ich mit Abstand für den wichtigsten Use Case halte. Und darauf fokussiere ich mich.
Das heißt, mit diesen Vorschlägen, klar, man kann vieles damit machen, aber wie du richtig sagst, diese ganz entscheidenden Anwendungsfälle, Privacy und Scalability oder ja, Anwendungsfälle, nennen wir es mal Anwendungsfälle, sind meiner Meinung nach auch total wichtig, wenn es um die Währung geht. Ich bin auch jemand, der viel stärker auf die Frage Währung und Geld schaut, als auf die anderen Dinge, die möglich sind, weil ich glaube, dass die anderen Dinge, wenn überhaupt, später folgen werden. Ja? Das heißt, wir haben es eigentlich zu tun auch mit einer zusätzlichen Alternative oder einer Ergänzung auch zum Lightning-Netzwerk.
Also ich denke, das Lightning-Netzwerk ist nicht so ganz endanwenderfreundlich. Ich denke, das funktioniert eher so als ein Settlement Layer zwischen Bitcoin Banken, und es wäre halt schön, wenn man quasi Bitcoin Banken hätte, die halt ohne Vertrauen funktionieren, also dass die Bank halt niemanden beklauen kann und dass sie niemanden zensieren kann, und dann funktioniert das Lightning Netzwerk ideal, meiner Meinung nach. Ich meine, es funktioniert schon auch für Endanwender, aber das ganze Channel-Management, Liquidity-Management und eine Node immer online zu haben und die zu backuppen und sowas. Also ich weiß nicht, ob ich das meiner Mom so einfach erklären kann, wie das alles funktioniert. Und da hätte ich halt lieber, dass sie einfach auf einer Sidechain ganz simpel halt On-Chain-Transaktionen macht und der Rest ist halt wegabstrahiert.
Kannst du mir das Konzept von Sidechains eben kurz erklären? Ist das wirklich tatsächlich so viel simpler? Also ist das einfach dann eine weitere... Also wie kann man das am einfachsten erklären? Habe ich dann mehr als eine...
Für Nutzer ist es halt sehr viel simpler, weil es halt dasselbe Modell ist wie eine On-Chain-Transaktion. Ne? Dass du halt keine Inbound-Liquidity brauchst und dass du auch keine Route haben musst zu demjenigen, dem du was schicken willst und so ein Zeug. Und das Format von On-Chain-Transaktionen ist halt einfach sehr einfach. Das ist... hast eine Adresse und da schickst du halt Geld hin, fertig. Und Lightning hat halt so viele Ebenen von Komplexität da oben drauf, dass das halt für Endanwender sehr viel schwieriger ist. Und Sidechains wäre halt einfach, dass man halt quasi wie Kopien von der Bitcoin-Blockchain laufen lässt. Aber man wird da jetzt nicht nochmal einen neuen Konsensus-Algorithmus machen, also da wird nicht nochmal Mining stattfinden oder sowas, sondern man verwendet dann halt einen Konsensusmechanismus, der halt ein Sidechain-Konsensus-Mechanismus aus dem Mainchain-Konsensus ableitet. Also man hebelt quasi den existierenden Bitcoin Proof of Work, um dann halt noch weitere Chains damit zu sichern. Und dieser Sidechain-Konsensus-Mechanismus, das ist eigentlich, ich will jetzt nicht sagen einfaches Thema, aber es ist ein einfacheres Thema als diese Bridges. Ja, das ist nämlich das Zweite. Du brauchst für eine Sidechain zwei Sachen. Du brauchst den Konsensusmechanismus und zweitens brauchst du halt eine Möglichkeit, um Bitcoins auf die Sidechain zu kriegen, in einer Art und Weise, die halt trustless ist, sodass du halt niemandem vertrauen musst, ne? Und so, dass niemand klauen kann im Endeffekt. Ja, und die BitVM ist halt interessant, um diese Bridges zu bauen. Das ist, denke ich, die stärkste Anwendung von BitVMs.
Verstehe. Das heißt, wir hätten es dann zu tun mit einer Welt, in der wir für unterschiedliche Anwendungsfälle unterschiedliche Sidechains nutzen könnten, wo Bitcoin quasi hin und her wandern, und dann würde das sowohl die Geschwindigkeit als auch die Durchsetzungs-, also Durchsatzerhöhung, also die Scalability, aber eben auch Privacy helfen. Das heißt, wenn, keine Ahnung, mein Bitcoin wandert über zwei Sidechains und dann können die Behörden und die ganzen Firmen, die da die Blockchain analysieren, nicht mehr reinschauen. Habe ich das gut zusammengefasst?
Ja, also wer sich für so Sachen interessiert, BIP 300, also die ganze Drivechain-Sache, die ganzen Argumente, die dort von Paul genannt werden, die treffen halt auf all das zu. Die Frage ist natürlich, ob man BIP 300 will oder nicht, und das ist auch kontrovers, und manche Leute wollen das, manche wollen es nicht. Ich finde es ganz cool, halt weil ich Sidechains im Allgemeinen cool finde.
In meinem Büro, da heize ich mit einem Bitcoin-Heater von 21 Energy. Das Startup aus Tirol, das tritt an, um diese enge Beziehung von Bitcoin und Energie für uns alle nutzbar zu machen. Die Bitcoin-Heater sind flüsterleise, aber sie sind nicht nur im Wohnzimmer oder im Büro interessant. 21 Energy arbeitet auch an nachhaltigen Lösungen für Business-Anwendungen, etwa in Industriehallen, Baucontainern oder Gewächshäusern. Inzwischen verbaut 21 Energy auch die neuesten Miner, die Antminer S19, die sind dreimal so effizient wie das Vorgängermodell, und das bedeutet, dass sich die Bitcoin-Heizungen schneller lohnen können, je nach Strompreis und Stromquelle. Einfach mal reinschauen im Shop bei 21energy.io und mit dem Code WasBitcoinBringt gibt's gleich 5% Rabatt.
Aber im Großen und Ganzen sagt er ja halt, ja, wir sind der Altcoin-Killer. Ne? Wir wollen Altcoins killen. Wir wollen, wenn es irgendwie eine Innovation gibt, wie zum Beispiel Zcash oder sowas, die dann halt jetzt richtig toll private Transaktionen ermöglichen, dann wollen wir einfach Zcash kopieren und den Shitcoin wegwerfen und ersetzen durch Bitcoin. Mhm. Und das ist halt cool. Und ich denke, das macht halt voll Sinn, dass halt immer, wenn irgendein Altcoin mit was Sinnvollem kommt, dann kopiert man das einfach und ersetzt den Shitcoin durch Bitcoin und hat dann dieselbe Funktionalität auf Bitcoin.
BIP 300 bräuchte aber eine Softfork und dein Vorschlag nicht.
Ja.
Das heißt, das kann man jetzt schon anfangen umzusetzen. Während bei einer Softfork müssten wir darauf warten, dass die stattfinden, und dann könnte das jetzt funktionieren.
Ja.
Es ist ein bisschen wie in der EU, ob man jetzt die EU-Verträge ändert oder nicht, weißt du? Ja. Wenn man sie ändern muss, dann passiert nie was. Und wenn man sie nicht ändern muss, dann kann man es umsetzen, einigermaßen. Aber sorry, dass ich jetzt Bitcoin mit der EU verglichen habe, da wird es jetzt wieder böse Zuschriften geben. Aber ich bin ja computermäßig der totale Laie. Also ich kann ja die Ökonomie verstehen, und jetzt, wo du es mir erklärst, sehe ich, okay, weil genau das ist ja das Ding. Du legst da was vor, was theoretisch 1 Million Anwendungsfälle hat. Ja? Und dann ist die Frage, okay, wo wird das jetzt umgesetzt und wie wird das jetzt umgesetzt? Das heißt, erwartest du da jetzt oder arbeitest du selber da jetzt an Umsetzungen dieses Konzepts, um das auch zu testen in Richtung Sidechains, in Richtung Privacy, in Richtung Scalability, oder schießt du das in die Welt raus und lässt das andere machen, oder wie funktioniert das dann?
Also ich bin schon selber ein Entwickler, ich mag das auch sehr, und ja, ich arbeite an der ersten Implementierung von der BitVM, und ja, momentan läuft halt vieles gleichzeitig. Also es ist halt auch so, dass es halt eine gute Situation, um auch halt ein bisschen Funding zu bekommen für die BitVM. Allgemein halt Zero Sync, das ist ein Non-Profit, das ist ein Schweizer Verein, und wir wollen halt kein so Businessmodell haben, wo wir halt irgendwelchen dummen VCs irgendwas vom Pferd erzählen, damit die uns Geld geben, sondern wir wollen das halt ehrlich halten.
Das finde ich geil. Okay, ja. Nein, du hast vollkommen recht, ja. Bin ich vollkommen bei dir.
Es versaut halt auch alles, weil, also ich, was mich halt richtig inspiriert, ist mit diesen unglaublich, mit diesen schlauen Menschen da zu arbeiten, mit diesen Genies, die da halt in der Bitcoin-Core-Welt sich rumtingeln. Und das turnt die halt ab, wenn man da jetzt irgendwie Nonsens redet von irgendeinem Businessmodell, das halt offensichtlich gar keinen Sinn ergibt, so wie das halt in 99% der Fälle da ist. Und im Gegenteil finden die es halt auch ziemlich cool, wenn man sagt, nee, man will halt gerade bleiben. Und das öffnet einem halt so viele Türen. Ich hatte, glaube ich, vorhin schon erzählt, dass wir in Amsterdam, habe ich mich mit ein paar Core-Developern unterhalten und die fanden das halt ziemlich spannend mit der BitVM und haben direkt Bock gehabt, mit zu implementieren. Und wir planen jetzt auch, dass wir uns so treffen und ein Hackerhaus machen und uns da dann mal einsperren für 2 Wochen und dann mal so die erste Version raushauen und so. Und das wird Leute nicht so sehr inspirieren, wenn man jetzt da mit einem komischen Businessmodell ankommen würde. So, wenn das pur gehalten wird, ist das deutlich attraktiver.
Kannst du erklären, was ein Bitcoin Core Developer ist?
Ja, es gibt ja halt die Kernsoftware von Bitcoin, die eigentlich die Definition von Bitcoin ist. Das ist das, was alle laufen lassen, die sich wirklich sicher sein wollen, dass sie echte Bitcoins haben. Und das ist ja die Kernsoftware, die Bitcoin ausmacht. Und dann gibt es halt die Kernentwickler und das sind, ja, würde ich sagen, so die angesehensten und auch die die begabtesten, die most skilled Entwickler in der ganzen Community, würde ich sagen. Das ist halt auch der schwierigste Teil. Ne? Also wenn jemand halt eine Wallet-App baut oder sowas, die man sich auf dem Handy installiert, ist halt schon wichtig, dass es die Sachen gibt. Und ich will da jetzt auch nicht schlecht drüber reden, aber es ist halt vom Anspruch her deutlich, deutlich einfacher und es ist auch deutlich weniger Verantwortung, weil wenn halt eine von 100 Wallet-Apps kaputt geht, dann wen interessiert das? Aber wenn halt Bitcoin, der Kern von Bitcoin kaputt gehen würde, wenn da irgendein Fehler drin ist, dann könnte das halt eventuell das ganze Projekt zerstören. Und deswegen ist es halt eine mordsgigantische Verantwortung, die diese Kernentwickler tragen, um hier alles zusammenzuhalten. Und naja, die Tatsache, dass Bitcoin bisher nicht kaputt gegangen ist, zeigt halt, dass die einen ganz guten Job machen. Und das beeindruckt mich auch ganz extrem.
Wie wird man Core-Entwickler bei einem dezentralen Protokoll, das keinen Chef hat, der jemanden einstellen kann?
Gute Frage. Es gibt halt GitHub, ne? Und da kannst du halt erstmal anfangen und halt einfache Sachen machen, die halt nicht so viel Verantwortung implizieren. Also es gibt halt verschiedene Stufen. Die höchste Stufe ist quasi, dass man in den Master mergen darf. Also das ist quasi, dass ich den Code, den nachher alle runterladen und sich installieren, dass ich da dran was ändern darf. Ne? Das ist quasi das höchste Zugriffsrecht. Und das geringste Zugriffsrecht ist, dass ich halt einfach, wenn Leute Vorschläge machen und sagen, hey, wie wäre es denn, wenn wir diese Codeänderung machen, dann kann ich kommentieren und sagen, hey, meine Meinung zu dieser Codeänderung ist dieses oder jenes. Mhm. Und so fängt man normalerweise an, dass man dann halt Reviews macht, also dass man Codeänderungen sich anguckt und kommentiert. Die nächste Ebene ist, dass man halt Tests schreibt, ja, also dass man sagt, okay, man nimmt Code von anderen Leuten und schreibt halt diese, in der Softwareentwicklung tut man sehr viel automatisierte Tests schreiben, um halt zu gucken, dass der Code das macht, was man von ihm erwartet. Und das hat halt auch wieder weniger Verantwortung, weil wenn man so einen Test falsch macht, dann ist das wesentlich weniger schlimm, als wenn man jetzt zum Beispiel einen Bug in der Transaktionslogik einbaut oder sowas. Ne? Also das Testen ist sehr peripher. Mhm. Ja, und so geht es dann halt weiter. Und wenn man sich dann halt mit der Zeit einen Namen macht, dann irgendwann fangen Leute an vorzuschlagen, sagen, ja komm, lass den doch mal in das Team nehmen und dann kriegt man halt mehr Rechte in diesem Code-Repository und so entwickelt sich das dann über die Zeit.
Wie viele Bitcoin-Core-Developer gibt's? Weißt du das?
Das ist schwierig zu sagen, ist auch dann, vermutlich meinst du eher dann jetzt aktive Core-Developer, ja. Weil es wird sich ja auch über die Jahre, haben halt viele Leute mal was beigetragen und tun es halt jetzt nicht mehr oder nicht mehr aktiv und so. Ich würde so sagen, also das wirklich die Hardcore, der Hardcore von den wirklich die Leuten, die das ganze Ding zusammenhalten, sind vielleicht 20 oder so, aber insgesamt so vielleicht 100.
Und wenn jetzt das jemand hört und sich denkt, naja, das ist ja dezentral, aber da arbeiten 20 Leute ganz im Kern, die darüber entscheiden, was reinkommt und was nicht reinkommt in die Software, was ist darauf die Antwort, dass das dann, also Ist das eine Gefahr? Ist das ein Problem?
Naja, die können mich ja nicht zwingen, das zu aktivieren, was sie da machen. Das ist ja das Erste schon mal. Ich als Endanwender entscheide erstmal, welche Version ich mir runterlade. Und wenn die jetzt irgendeinen Fusch machen, dann wird das einen riesen Aufschrei geben und die meisten Leute werden sich das dann nicht installieren. Und dann tut man ja schon halt dann mit der eigenen Node abstimmen, welchen Code man laufen lässt und welchen nicht, ne?
Wenn ich eine Node laufen habe, bin ich quasi die erste Linie, die dann sagt, okay, ich überprüfe jetzt, oder ob ich da jetzt mitmache oder nicht mitmache bei dem, was die Core Developer vorschlagen.
Ja. Du stimmst zu, indem du halt das runterlädst und updatest, ne? Und statt der alten Version dann die nächste Version laufen lässt. Damit tust du wählen, dass du das willst.
Bist du auch schon ein Bitcoin Core Developer? Weil ich höre so ein bisschen durch, dass du es auf jeden Fall gerne werden möchtest.
Es ist auch viel Stress, ne? Also es ist auch lastet auch sehr viel Druck auf diesen Leuten. Ich glaube, da habe ich es jetzt erstmal viel einfacher, weil das halt so schön Second Layer ist und so. Und wenn ich die BitVM komplett, wenn da jetzt ein ganz schlimmer Bug drin wäre und alles in Rauch aufgeht, dann wäre das halt nur der zweite Layer und das wäre nicht der Main Layer von Bitcoin. Also außerdem bin ich auch nicht so, ich habe nicht so viel Ahnung von C++. Ich kann es lesen, ich kann es ein bisschen schreiben, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das auf dem Niveau beherrsche, wie man das müsste. Ich bin da eher so in Rust und so unterwegs. Das ist ein bisschen eine andere Sprache. Aber ja, ich bewundere diese Leute total. Das sind ganz großartige Ingenieure, meiner Meinung nach. Und das bewundere ich sehr.
Das merkt man und ich. Für mich ist das eines meiner interessantesten, aber gleichzeitig auch schwersten Gespräche bisher, weil ich so komplett außerhalb meiner Komfortzone bin und ich möchte das auch zugeben. Deswegen stelle ich auch so viele Fragen und ich versuche so viele Leute wie möglich auch mitzunehmen, die jetzt also ich finde das ja auch beruhigend, dass da so eine Art Armee von Superprogrammierern ist, die da im Hintergrund aufpassen, dass das auch läuft. Das ist ganz, ganz schwierig. Ich hatte letztens erst ein Gespräch mit jemandem, der wird jetzt bald 60, dem ich versucht habe zu erklären, wie man sich auf dieses digitale Ding verlassen kann. Und am Ende des Tages kann man sich nur darauf verlassen, wenn man sich darauf verlassen kann, dass man sich darauf verlassen kann, dass da ein paar Leute sind, die das gut aufsetzen. Es gibt ja ganz wenige, die jetzt in den Code reinschauen können. Aber jetzt hast du auch durchscheinen lassen, dass du, was die ökonomischen Möglichkeiten von Bitcoin betrifft, dass das der Hauptgrund ist, warum du dabei bist. Wo stehen wir denn heute, deiner Meinung nach, mit der Entwicklung von Bitcoin als Geld, als Währung? Und wo wollen wir hin aus deiner Sicht?
Die zweite Frage ist viel einfacher. Also ich würde mir wünschen, dass Bitcoin die zentrale Weltleitwährung ist. Also dass Bitcoin den Dollar ersetzt und das so wie momentan der Dollar wahrgenommen wird, also als Währung, mit der du quasi neben Land bezahlen kannst und überall nimmt jeder der Dollar. Das hätte ich gern für Bitcoin, dass das halt wirklich die Weltleitwährung ist und dass es überall akzeptiert wird und auch das halt quasi, oder dass zumindest ein Großteil der Transaktionen, die die Menschheit so macht, dass die in Bitcoin sein werden. Mhm. Ne? Das ist für mich, ich denke, das wäre für unsere Spezies sehr, sehr gut, glaube ich. Viel, viel besser als dieser Dollar. Und ja, also das ist, diese politische Dimension ist auch der einzige Grund, warum ich mich damit beschäftige. Ich finde zwar die ganze Informatik da hinten dran, die ganze Mathematik und all das, das ist sehr spannend, aber ich sehe da drin keinen Selbstzweck. Ich bin nicht der Meinung, dass das alleine ein Grund ist, seine kostbare Lebenszeit da rein zu investieren. Sondern ich bin der Meinung, dass dieser Dollar dass das eine Krankheit ist. Ich glaube, Fiat-Geld ist eine Krankheit, die die Gesellschaft wirklich krank macht auf allen Ebenen. Und deswegen denke ich, brauchen wir ein besseres System. Wir brauchen mathematikbasiertes Geld, das halt auf Mathematik und Physik basiert, anstatt auf Vertrauen in Leute, denen man nicht vertrauen sollte.
Du hast eindeutig die ein oder andere Stunde in Satoshi Nakamotos Werke investiert. Das hört man so durch, ja. Aber ich bin vollkommen bei dir. Also das war mir auch klar, oder das dachte ich mir schon, bevor ich überhaupt die Gedanken zugelassen habe, dass Bitcoin diese Lösung sein könnte. Ich habe ja auch lange daran nicht geglaubt. Du hast auch am Anfang erzählt, dass du es am Anfang nicht glauben konntest. Weißt du noch, was dich überzeugt hat?
Ich glaube, der Proof of Work. als ich begriffen habe, dass der Proof of Work ein mathematischer Beweis für physikalische Arbeit ist und als ich begriffen habe, dass das ein Orakel für Wahrheit ist, ja, also dass ich wirklich damit halt also Wahrheit ist ja ein sehr, sehr schwieriger Begriff, ne? Es ist ja sogar so, wenn man jetzt zum Beispiel in die Physik schaut oder so, wo man glauben würde, da gibt es noch die eheste Wahrheit, ne? Weil so eine Aussage wie, ja, wenn ich jetzt hier meine Schere fallen lasse, dann fällt sie auf den Boden, da wird erstmal jeder zustimmen, ne? Das ist so, würde jeder sagen, ja, ja, das ist eine wahre Aussage und so. Aber die Wissenschaftsphilosophie, die lehrt uns ja, dass das alles gar nicht so einfach ist, dass man halt Aussagen eigentlich fast nie verifizieren kann, sondern meistens nur falsifizieren. Ja. Man kann sagen, ja, alle Scheren, die ich bisher probiert habe, sind runtergefallen und vermutlich werden dann auch alle anderen Scheren fallen, wenn ich sie loslasse, aber ich weiß es nicht. Es kann auch sein, dass die 100-millionste Schere, die ich fallen lasse, die plötzlich nach oben fliegt, weil ich kann es nicht beweisen, erstmal. Und das zeigt schon mal halt, dass Wahrheit in diesem Universum ein kompliziertes Konzept ist, das nicht so ohne weiteres greifbar ist. Also im Großen und Ganzen können wir nicht sagen, was ist die Wahrheit, sondern wir können eigentlich nur sagen, was ist kein Bullshit. Oder wir können Bullshit identifizieren, aber wir können nicht die Wahrheit genau benennen. Wir können sagen, das hier stimmt nicht, aber wir können nicht sagen, was genau stimmt. Ja? Und ich denke halt, dass dieses Konzept von Wahrheit ganz elementar ist für die Gesellschaft. Also je mehr wir auf die Gesellschaft auf Wahrheit aufbauen, desto weiter kommen wir, ne? Desto besser ist es für uns alle, desto bessere Ergebnisse werden wir halt als Gesamtgesellschaft bekommen. Und das ist aber halt eben kompliziert, weil halt jeder immer lügen will, um seinen eigenen Vorteil daraus zu ziehen. Und jeder hat natürlich auch große Anreize und je mehr es um Macht geht und insbesondere halt das Geldsystem ist ja das Machtsystem schlechthin, desto mehr gibt es dann halt die Anreize, das zu korrumpieren und für sich auszunutzen. Und deswegen brauchst du halt was ganz Stabiles als Fundament, damit das halt nicht korrumpiert wird. Und da scheint halt, oder meines Wissens nach ist die mit Abstand beste Lösung, die wir dafür gefunden haben, ist diese Proof of Work. Weil wir damit halt das in die Physik verankern können und die kann nicht lügen. Ein Proof of Work kann nicht lügen. Der ist halt, ja, der ist an die Energie gebunden und ohne diese Energie zu investieren, lässt sich das halt nicht verbiegen.
Bitcoin als Wahrheitsmaschine sozusagen, den Begriff habe ich schon öfter gehört, ja. Du hast auch vorher auch erwähnt, Altcoins oder Shitcoins und so weiter, und ich fand ja, du wirst sicher dich daran erinnern können, am Tag des Merge, also des Umstiegs von Ethereum, von Proof of Work auf Proof of Stake, hat ja Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, gemeint, ja, jetzt haben wir uns endlich unsere eigenen Gesetze der Physik geschaffen. Das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Also das ist das Gegenteil davon dann.
Das ist das absolute Gegenteil. Das ist kompletter Unsinn in meinen Augen.
Robin, danke, dass du dir so spontan Zeit genommen hast und dass du uns BitVM und deine Sicht der Dinge quasi erklärt hast. Ich wünsche dir extrem viel Erfolg dabei. Wenn man dir folgen möchte, wenn man dich unterstützen möchte, wo findet man dich?
Ja, auf Twitter Robin_Linus, auf GitHub Robin_Linus. Meine Webseite, da findet man den Rest, da finden wir auch die ganzen anderen Sachen, an denen ich so gearbeitet habe, robinlinus.com.
Robinlinus in einem Wort.com. Wir werden es natürlich in den Shownotes verlinken. Ich danke dir nochmals. Ich hoffe, dass wir das so gut wie möglich zusammengefasst haben, was du da vorgelegt hast. Herzliche Gratulation auch nochmal zum White Paper und viel Erfolg für die Zukunft.
Ja, herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hat viel Spaß gemacht.
Danke fürs Zuhören bei dieser Folge von Was Bitcoin bringt. Wenn es euch gefallen hat, bitte hinterlasst uns 5 Sterne bei Apple und bei Spotify, folgt uns auf YouTube, schickt uns eure Eindrücke, eure Ideen, eure Anregungen, eure Vorschläge für Gäste und natürlich auch eure Kritik an hallo@wasbitcoinbringt.com. Was nicht unerwähnt bleiben darf, natürlich auch Value for Value. Dieser Podcast läuft über das Lightning-Netzwerk in allen Kanälen. Man kann streamen, man kann spenden. Es gibt einen Spenden-Button auch auf wasbitcoinbringt.com inzwischen. Und diese Dinge sind auch wahnsinnig motivierend, wenn da ein bisschen was reinkommt, wenn ihr das nutzt. Es macht wirklich viel Freude, als Bitcoiner für Bitcoiner zu arbeiten.
Die Veröffentlichungen in diesem Podcast sowie die darin enthaltenen Hinweise, die im Begleitmaterial gesetzten Links dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder eine Anlageberatung, Anlageanalyse noch eine Aufforderung oder Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Insbesondere kann eine Anlage oder sonstige Beratung dadurch nicht ersetzt werden. Die in den Veröffentlichungen erhaltenen Angaben basieren auf dem Wissensstand zum Zeitpunkt der Ausarbeitung und können jederzeit ohne weitere Benachrichtigungen geändert werden. Die Inhalte richten sich ausschließlich an natürliche Personen. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen, Informationsquellen, daraus resultierenden Haftungen oder Schäden jedweder Art übernommen. Eine Haftung für leicht fahrlässiges Verhalten wird jedenfalls ausgeschlossen.